Und ich möchte heute zu euch reden über Jesus, den guten Hirten. Jesus hat von sich selbst gesagt, dass er unser guter Hirte ist. Und ja, dieser Freund da oben, den habe ich absichtlich ausgesucht, weil durch, so blöd das vielleicht klingt, durch dieses Stofftier hat Jesus einmal zu mir gesprochen. Und die Geschichte geht so, dass ich vor vielen Jahren, ja, in ein Geschäft gegangen bin, wo man Büroartikel kaufen kann, weil ich Kopierpapier kaufen wollte fürs Büro. Und ich war so ein bisschen im Stress und ein bisschen in Gedanken und ein bisschen entmutigt und gehe so lasch so rein, weiß ich genau, wo das Papier ist, ja. Und aus irgendeinem Grund schaue ich nach rechts. Und dann sitzt dieses Schaf da und lächelt mich an. Und mir so vorkommen, in dem Moment sagt der Herr zu mir, weißt du, so ist, wie ich dich sehe. So ist, wie ich dich sehe. Als mein geliebtes Schaf in meiner Herde, mit einem großen Lächeln, einfach voller Freude, weil du weißt, dass ich mich um dich kümmere. Und so habe ich den süßen Freund einfach mitnehmen müssen, um mich immer wieder an das zu erinnern, was der Herr zu mir gesagt hat. Und er darf mir heute bei der Predigt ein bisschen assistieren. Also, Jesus spricht zu uns, dass er der gute Hirte ist. Das lesen wir in Johannes Kapitel 10, wo er einiges diesbezüglich sagt. Und zwar in Vers 1 sagt er, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Ich habe gelesen, dass damals in der Zeit, in der Jesus gelebt hat, der Schafstall nicht so ausgeschaut hat, wie wir uns das heute vorstellen, sondern das war ein bisschen so ein eingemauerter Hof, der war auf drei Seiten zu und da war nur ein Eingang, mehr oder weniger, wo die Schafe ein- und aus können. Und in diesem Eingang, also die Schafe wurden auf Nacht in diesen Hof, umgemauerten Hof, hineingetrieben und der Hirte hat sich in diesen Eingang hineingelegt. Das heißt, er ist praktisch zur lebendigen Tür geworden. Und Jesus sagt, jeder, der nicht durch diese Tür geht, ist ein Dieb und ein Räuber. Wenn du das im Kontext liest, in Johannes 9, am Ende spricht, lesen wir, dass Jesus mit den Pharisäern gesprochen hat, wo Jesus zuvor einen Blinden geheilt hatte. Und die Pharisäer haben ihn verhört und haben ihn sehr schroff behandelt und das wieder zur Gelegenheit genommen, Jesus abzulehnen. Und dann sagt Jesus, jeder, der nicht durch die Tür geht, ist ein Dieb und ein Räuber. Vers 2, der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Das heißt, wir müssen durch die Tür namens Jesus kommen. Als Unterhirten können wir nur im Namen und auf dem Wegen des Herrn zu den Schafen gelangen. Wenn wir versuchen, auf eigene menschliche Weisheit oder Methodik zu bauen, dann werden wir von Jesus als Räuber bezeichnet. Und weißt du, wenn man es offen und ehrlich sich anschaut, muss man sagen, Religion ist einfach nur menschliche Methodik. Religion ist der verzweifelte Versuch der Menschheit, durch ihre eigenen Werke vor Gott gerechtfertigt zu werden. Und das funktioniert nicht. Es hat noch nie funktioniert, es funktioniert nicht und es wird nie funktionieren. Deswegen ist Jesus gekommen. Vers 3, ihm macht der Wächter oder der Türhüter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Ist das nicht ermutigend, wenn wir Gottes Kinder sind, wenn wir neu geboren sind, dann hören wir und kennen wir die Stimme unseres Hirten und wir wollen ihm folgen. Weil es steht, er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Jesus hat eine Menge Schafe. Die Mama und ich schauen manchmal gern Sachen von England, weil, wie ihr wisst, wir haben Affinität nach England aufgrund familiärer Verhältnisse. Und wenn man dann irgendwas vom ländlichen Bereich in England sieht, sind immer Schafe. Immer. Und ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, aber sie haben mir gesagt, in einem gewissen Gebiet, nur ein gewisses Gebiet in England, Wales, hat, glaube ich, was mehr Schafe als Menschen leben dort. Und Jesus kennt jetzt im übertragenen Sinn, wie wir die Schafe sind, kennt jeden Einzelnen von uns, persönlich, individuell, bei deinem Namen. Er kennt deine Geschichte, er weiß, was in deiner Kindheit passiert ist, er weiß, welche Entscheidungen du getroffen hast, er weiß, was in deinem Lebensweg passiert ist. Er kennt dich persönlich. und er ruft dich und er führt dich hinaus. Vers 4, wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm. Warum folgen sie ihm? Weil sie seine Stimme kennen. Es ist schön, dass der Herr uns leitet. Er geht vor uns her. Warum macht er das? Er leitet, indem er vorausgeht. Das ist wahre Leiterschaft. Er geht voraus, um zu schauen, ob Gefahr droht, ob alles in Ordnung ist, wo er darauf achten muss, dass die Schafe nicht gar in einen Graben fallen, dass sie nicht was fressen, was für sie nicht gut wäre, dass er schaut, dass keine Schlangen auf dem Weg sind, dass keine Stolpersteine auf dem Weg sind. Er geht voraus. Er geht dir voraus, um dir den Weg zu bereiten. Und er leitet, indem er vorausgeht, indem er Fürsorge trägt, indem er liebt, indem er Gnade schenkt. Er leitet nicht, indem er hinter die Schafe geht und die Schafe anschiebt. Er versucht nicht, die Schafe durch seinen eigenen Willen zu kontrollieren oder zu manipulieren. Weißt du, dass Gott, der dreieinige Gott, sowohl Vater, Sohn als auch der Heilige Geist, dich immer in Übereinstimmung mit dem Wort in seinem Kontext leiten wird. Aber er wird nie über dich bestimmen. Er wird nie deinen freien Willen oder deine freie Entscheidungsfindung übergehen. Und deswegen sind wir als Christen auch dazu angehalten, miteinander so umzugehen. Und nicht, was man so schön als Wichtigtuer bezeichnet, sein sollen. Ich habe eine interessante Definition davon gefunden, im christlichen Kontext. Was ist ein Wichtigtuer? Ein Wichtigtuer ist eine Person, die sich in die Angelegenheiten anderer einmischt. Manchmal geschieht dies unter dem Deckmantel des Helfens. Aber normalerweise ist diese Hilfe unwillkommen und ungebeten. Wichtigtuer sind oft Menschen, die einerseits unsicher und andererseits mit dem Ausmaß an Drama in ihrem eigenen Leben unzufrieden sind. Und sie finden deshalb Befriedigung darin, sich in die Angelegenheiten anderer Menschen einzumischen. Klatsch und Tratsch ist in der Regel ein Grundnahrungsmittel eines jeden Wichtigtuers. Aber es wird meist als Gebetsanliegen getarnt oder unter dem Vorwand, um Rat zu bitten, vorgebracht. Warum spreche ich das so klar an? Weil die Bibel einiges darüber zu sagen hat. Zum Beispiel 1. Timotheus 5,13, wo es im Kontext darum geht, dass Paulus Timotheus praktische Anweisungen gegeben hat für seinen Dienst. Und der spricht hier im Spezifischen über junge Witwen und sagt über sie, außerdem gewöhnen sie sich ans Nichtstun und gehen von Haus zu Haus. Und nicht nur das, sie werden geschwätzig, mischen sich in fremde Angelegenheiten und verbreiten falsche Lehren. Interessant, oder, dass Paulus das so direkt anspricht. Und dass er sagt, was geschieht da? Es geschieht, dass geschwätzt wird, dass umeinander gegangen wird, von Haus zu Haus, dass getratscht wird, dass man sich in fremde Angelegenheiten einmischt. Und interessanterweise ist die falsche Lehre irgendwie, kommt dann hintenher, wo Geschwätz ist, wo Einmischung ist, kommt dann auch noch die falsche Lehre dazu. Im Logischen würde man das vielleicht nicht so zusammenbringen, aber deswegen haben wir das Wort Gottes, was uns die Weisheit schenkt. Oder dann noch in 1. Petrus 4, Verse 14 bis 15, wo steht, wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid ihr selig zu preisen. Weißt du, dass das die einzige Art von Verfolgung ist, die uns die Bibel verspricht? Dass wir verfolgt werden können aufgrund des Namens Jesus willen. Nicht jeder wird mit uns übereinstimmen, nicht jedem wird das gefallen, dass du dein Leben Jesus gegeben hast, dass du dementsprechend lebst, dass du nicht immer so tust, wie sie vielleicht wollen oder wie sie das sehen. Aber wir lesen hier, dass wenn das passiert, sind wir selig zu preisen. Warum? Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Weißt du, dass der Herr dich nicht allein stehen lässt in dieser Situation? Er schenkt dir seinen Geist der Herrlichkeit. Und weißt du, dass oft in so einer Situation dein Gesicht richtig strahlt? Dass du ein Zeugnis bist, auch wenn du nichts sagst? Einfach, dass du für Jesus einstehst? Und dann Vers 15, wenn einer von euch leiden muss, dann soll es eben aufgrund sowas sein und soll es nicht deswegen sein, weil er ein Mörder oder ein Dieb ist, weil er Böses tut oder sich in fremde Angelegenheiten einmischt. Ist es nicht bemerkenswert, dass Petrus die Einmischung in fremde Angelegenheiten in einem Atemzug mit Mord und Diebstahl erwähnt? Das zeigt uns, wie sehr dem Herrn das missfällt. Weil er das nicht macht. Er ist ein Hirte, der leitet, indem er vorausgeht. Indem er ruft. Indem er liebt. Indem er sorgt. Und wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Und er lebt in uns. Und deswegen möchte er, dass wir genauso miteinander umgehen. Und nicht Wichtigtuer sind. Wir Wichtigtuer, besonders im kirchlichen Kontext, in Gemeinden, tarnen ihre neugierige Einmischung oft als barmherzige Fürsorge. Doch aufrichtige Liebe zu christlichen Geschwistern besteht darum, dass wir füreinander beten. Dass wir einander mit dem Wort, nicht mit der eigenen Meinung, ermutigen. Und dass wir in Gnade und Geduld miteinander umgehen. Weißt du, niemand, der wirklich vom Herrn geleitet ist, wird versuchen, dich zu manipulieren oder in irgendeiner Weise zu kontrollieren. Und deswegen, ich habe schon Situationen gehabt, wo Leute zu mir kommen, was erzählen und so weiter und ein Anliegen haben. Und dann werde ich manchmal gefragt, ja, was soll ich machen? Es tut mir leid, ich bin nicht dazu da, um für dich Entscheidungen zu treffen. Ich bin dazu da, um dich zu ermutigen, um etwas vom Wort mit dir zu teilen. Wir können gemeinsam beten, können den Herrn um Weisheit fragen, aber wir, die Leiterschaft hier, werden nicht für dich, für dein Privatleben Entscheidungen treffen. Und deswegen solltest du das auch niemandem anderem erlauben. Auch nicht, wenn das unter dem Deckmantel der Prophetie geschieht. Der Zweck der Prophetie im Neuen Testament besteht nämlich darin, nur das zu bestätigen, was du bereits durch das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Herzen hast und was in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes ist. Ich bringe da ein kleines, ganz praktisches Beispiel. Letzte Woche hat unsere Pastorin gepredigt und sie hat in einem Nebensatz erwähnt, dass Jesus der gute Hirte und das Lamm Gottes ist. Ich sitze da hinten, höre zu. In dem Moment spricht der Herr zu mir, du wirst über mich als den guten Hirten predigen. Ich so, aha, okay. Und hat mir ein paar Ideen gegeben, hat mir ein paar Schriftstellen gegeben. Und ich denke so, okay, ja, preis den Herrn. Wie die Mama erwähnt hat, ich habe über ein Jahr lang nicht mehr gepredigt. Und sie hat mich schon öfter mal gefragt oder ermutigt. Aber es war noch nicht die richtige Zeit. Und letzten Sonntag hat der Herr diesbezüglich zu mir gesprochen. Da habe ich gedacht, okay, ja, irgendwie habe ich so im Herzen gehabt oder einen Gedanken, vielleicht nächsten Sonntag. Schauen wir mal. Ich dachte, ich werde mal die Mama fragen, ob es passt oder eher einfach sagen, ja. Bevor ich das habe machen können, nach dem Gottesdienst, kommt meine Mama zu mir und sagt, ja, ich weiß nicht so recht, wie ich das sagen soll. Also, du weißt, ich habe dich schon öfter ermutigt, dass du wieder mal predigst. Wenn es für dich recht ist, wenn es passt, möchtest du es vielleicht nächsten Sonntag machen? Sie ist jetzt nicht gekommen und hat bestimmt, so, nächsten Sonntag bist du dran, fertig, aus. Nein, sie hat das bestätigt, der Herr hat durch sie das bestätigt, was er vorher schon zu mir gesprochen hat. Das ist in dem Sinn eine praktische Leitung. Das ist in dem Sinn ein prophetisches Wort. Ein prophetisches Wort muss nicht immer dramatisch sein und der Herr sagt zu dir dies und folgendes, weißt du? Weil Prophetie im Neuen Testament hat nicht den Zweck, dir die Richtung vorzugeben oder geistliche Herrschaft über dich auszuüben. Es gibt Menschen, die sagen, ja, Gott hat mir dies zu dir gesagt, über dich gesagt und Gott hat mir jenes über dir gezeigt. Oft sehr krasse Dinge, die in einem tiefgreifenden Sinne in dein Leben eingreifen, wie du sollst in dieses Land umziehen und dort dem Herrn dienen. Weißt du, wenn der Herr vorher nicht zu dir gesprochen hat über dieses Land? Und wenn du dieses Land überhaupt nicht am Herzen hast, dann vergiss es entweder oder nimm den Propheten mit. Wenn das die Leitung ist, die der Herr dir gibt, dann musst du ihn ja mithaben, damit du dann wieder weißt, genau was du dort machen sollst und wann du wieder zurückkommen sollst. Höchstwahrscheinlich wird dieser Prophet dann nach einer Woche irgendwie dann plötzlich am Herzen haben, dass ihr beide wieder zurückkommt. Oder auch noch krassere Dinge über dein Privatleben? Hat Fälle gegeben, nicht Gott sei Dank in unserer Gemeinde, aber gehört habe ich es, dass Leute, dass ein Mann zur Frau kommt und sagt, der Herr hat mir gezeigt, wie wir ihn heiraten. Lass dich dadurch nicht unter Druck setzen. Oder es gibt auch, ich habe persönlich einen Fall gehabt, wo eine junge Frau mir gesagt hat, ja, sie glaubt, sie wird, der Mann ist der Richtige für sie, sie glaubt, sie werden heiraten. Sie hat meines Wissens noch nicht zu ihm gesagt, aber mit mir geteilt. Und ich gesagt, du kannst das gern den Herrn überlassen oder du kannst alles dem Herrn mitteilen, mit ihm über alles reden, aber du kannst jetzt nicht beten und das in Anspruch nehmen. Du kannst nicht sagen, ich nehme den Mann in Anspruch, der wird mich heiraten. Weil Jesus übt nicht Kontrolle über irgendjemanden aus. Er geht jetzt nicht her und sagt, du verliebst dich jetzt in die Person. Das macht er nicht. Und das ist auch nicht vom Wort Gottes gedeckt. Also, der Zweck der Prophetie ist nicht richtungsweisend, sondern bestätigend. Das ist die Art und Weise, wie der gute Hirte uns leitet. In Vers 5 steht, einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Dem guten Hirten folgen die Schafe aus freiem Willen und im Vertrauen auf seine Liebe und Gnade. Wir hören seine Stimme und werden durch ihn, weil er ja das lebendige Wort ist, geleitet. Im Praktischen bedeutet das, wir werden durch die Bibel und durch das gepredigte Wort geleitet. Und dann in Vers 6 steht, die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Gleichnis sagen wollte. Das ist ermutigend, oder? Weil manchmal ist das schon mal passiert, manchmal liest du was zum ersten Mal in der Bibel und verstehst es auch nicht sofort. Aber unser Herr ist so gut, dass er dann die Erklärung bringt. Vers 7. Deshalb fuhr Jesus fort. Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Jesus ist für das Volk Israel der versprochene Messias und für die ganze Welt der einzige wahre Retter und Weg zum Vater. Vers 9 steht, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Wie wird man also Teil der Herde? Man muss durch die Tür namens Jesus Christus gehen. Wenn man durch ihn eintritt, wird man gerettet werden. Wir lesen dazu Johannes Kapitel 3, Verse 1 bis 7, wo Jesus mit Nikodemus gesprochen hat. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott sei mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Jesus erklärt hier Nikodemus, und Nikodemus ist ein Oberster der Juden, das heißt eigentlich ein Gelehrter, er kennt die Schriften des Alten Testamentes, dass man nur zu Gott gehört, wenn man von Neuem geboren wird. All das Wissen, die Religiosität, die Position in der Gesellschaft, die Nikodemus hatte, qualifizierten ihn nicht dafür, von Gott angenommen zu werden. Jesus hat ihm klar gesagt, dass er musste, so wie wir alle, von Neuem geboren werden. Jesus ist nicht gekommen, um schlechte Menschen gut zu machen, sondern um tote Menschen lebendig zu machen. Amen. Tod, auch innerlich, geistlich. Durch den Sündenfall wurde die Menschheit nämlich von Gott getrennt. Gott hat damals Adam gesagt, an dem Tag, an dem du von dem Baum isst, wirst du sterben. Adam ist nicht physisch sofort gestorben, aber geistlich. Durch die Sünde wurde er von Gott getrennt. Er konnte keine Gemeinschaft mehr mit Gott haben. Und nur durch Jesus und sein vollbrachtes Werk am Kreuz ist es nun wieder möglich, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und das geschieht durch die neue Geburt. In Römer 10, 9 lesen wir, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Ist das schwierig? Nein. Jesus hat das Schwierige gemacht. Wir brauchen nur glauben und bekennen und können somit zur Herde des Herrn gehören. Die neue Geburt geschieht nicht durch eigene Werke, sondern durch das Wirken des Heiligen Geistes, welchem wir im Glauben, durch Glauben und unser Bekenntnis erlauben, in uns zu wirken. Preist den Herrn. 2. Korinther 5,17 lesen wir: Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Amen. Die neue Geburt ist etwas Übernatürliches. Wie dieser Vers sagt, dass wir eine ganz neue Schöpfung werden. Und Jesus hat das auch in Vers 8 von Johannes 3, wie er mit Nikodemus gesprochen hat, weitergehend erklärt, wo er sagt: Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. In dieser Analogie des Windes vergleicht Jesus die physische Geburt mit der geistlichen Geburt. Jesus weist darauf hin, dass Nikodemus sich nicht darüber zu wundern braucht, dass der Geist eines Menschen wiedergeboren werden muss. Nikodemus glaubte wie selbstverständlich an natürliche Dinge, so wie wir alle, die aber teilweise schwer zu verstehen sind, wie zum Beispiel der Wind, den wir nicht sehen können. Wir können den Wind nicht sehen, wir können ihn nicht angreifen. Aber wir können die Auswirkungen des Windes sehen. Wir hören die Geräusche, wir sehen die Bewegungen, die der Wind erzeugt. Der Wind, der unsichtbar, unvorhersehbar und unkontrollierbar ist, ist für uns geheimnisvoll. Aber wir sehen und verstehen die Auswirkungen. So ist es auch mit dem Geist. Wir sehen den Geist nicht, aber wir sehen die Veränderungen, die der Geist in den Menschen bewirkt. Sündige Menschen werden heilig. Lügner sprechen die Wahrheit. Die Stolzen werden demütig. Wenn wir solche Veränderungen sehen, wissen wir, dass sie eine Ursache haben. Der Geist wirkt auf uns, so wie der Wind zum Beispiel auf die Bäume wirkt. Wir sehen die Ursache nicht, aber wir verstehen nicht alle Einzelheiten, aber wir sehen die Auswirkung. Was heißt das? Das heißt, dass wenn jemand von neuem geboren wird, dann gibt es eine Auswirkung. Dann gibt es eine offensichtliche Veränderung. Du hast eine neue Natur. Du hast das Wesen Gottes bekommen. Die Welt bietet ja verschiedene Konzepte, Ideen, Methoden, um sich selbst zu verbessern. Und wenn man da im Natürlichen was ändern will, ist das ja auch okay. Aber für die geistlichen Sachen, im Geistlichen kann der Mensch nicht repariert, restauriert, rehabilitiert oder irgendwie verbessert werden. Er muss von Neuem geboren werden. Und Jesus hat das Wort, das Verb müssen verwendet, was er eher selten gemacht hat. Aber er hat diesem Gelehrten klar und deutlich gesagt: Da gibt es keinen Weg vorbei. Du musst von Neuem geboren werden. Das ist der einzige Weg. Jesus ist der einzige Weg. Dann in Vers 10, zurück zu Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Preist den Herrn. Möchtest du Leben in ganzer Fülle? Möchtest du am Ende deines Lebens zurückschauen und denken: Wow, ich habe richtig gelebt. Ich habe nicht nur existiert und nicht nur Checklists abgehakt und Sachen erledigt, sondern ich habe gelebt. Ich habe Überfluss gehabt. Überfluss an Leben, den wir in Jesus finden. Jesus, unser guter Hirte, warnt uns hier von den bösen Plänen und Absichten, die der Feind für unser Leben hat. Er macht uns darauf aufmerksam, dass wir nicht verführt werden. Aber versichert uns gleichzeitig, dass er eben uns dieses wahre Leben im Überfluss gibt, dass wir es bei ihm finden. Er ist nicht gekommen, um uns Religion oder Regeln zu geben oder uns Gebote zu lehren, sondern uns Leben zu geben. Erfüllung im Leben in Jesus Christus. Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Jesus ist einerseits der gute Hirte, andererseits das Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt hinwegnimmt. Steht in Johannes 1,29. Jesu Liebe zu seinen Schafen ist so unermesslich groß und von so einzigartiger Qualität, dass er sie mit seinem Leben beschützt. In Vers 12 sagt Jesus, einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her, er reißt sie und jagt die Herde auseinander. Traurigerweise haben wir heutzutage wieder praktische Beispiele diesbezüglich. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Wiederum, Jesus wiederholt das, die Liebe Jesu zu dir offenbart sich in seinem Opfer am Kreuz. Er ist bereit, sein Leben für die Schafe zu geben. Er war bereit, er hat es gemacht, er hat es vollbracht, um uns zu retten, um uns zu beschützen vor dem Wolf. Ist er so weit gegangen, dass er sein Leben gegeben hat? Jesus hat es bevorzugt, für dich zu sterben, als ohne dich zu leben. In Vers 16, ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen, sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Unser guter Hirte bezieht sich hier liebevoll auf die sogenannten heidnischen Schafe, die damals zu dem Zeitpunkt noch weit weg waren von ihm. Damals war die Tür, bevor Jesus gestorben wieder auferstanden ist, war die Tür dafür nur offen für die jüdischen Menschen. Doch durch sein einzigartiges Werk am Kreuz hat er den Weg in die Herde für uns alle geebnet. Und in ihm sind wir zu einer großen Herde zusammengeführt worden. Jesu Liebe zu jedem einzelnen Schaf ist so brennend und leidenschaftlich, weil er gesagt hat, er möchte alle diese Schafe in seiner Herde haben. Und wir sehen dies auch am Beispiel in Lukas 15, die Verse 3 bis 7, wo Jesus das Gleichnis vom verlorenen Schaf erzählt. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eines davon geht ihm verloren. Lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Jesus sagt, dass es so klingt, so wie es ist selbstverständlich, dass man das macht. Aber wenn man mal überlegt, wenn du 100 Schafe hast und eines geht verloren, dann hast du immer noch 99. Du hast immer noch die überwiegende Mehrheit. Und wie ich so darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob die Welt das so sehen würde, so hat wie, ja, jedes Einzelne ist so kostbar. Man würde da denken, naja, die Mehrheit habe ich noch. Muss man den Verlust verkraften. Aber weißt du, der Herr liebt seine Schafe und er hat mir den Vergleich gezeigt mit Kindern. Weil der Herr sieht die Schafe nicht als ein Gut, was er hat, oder einen Besitz, sondern wir werden ja auch als seine geliebten Kinder Gottes bezeichnet. Weißt du, wenn du mehrere Kinder hast und eins verschwindet plötzlich, denkst du auch nicht, naja, habe ich noch die Mehrheit daheim. Du würdest dich natürlich sofort auf die Suche machen und jeden Stein einzelnen umdrehen. Und so sieht der Herr jeden Einzelnen von uns. Für ihn ist es selbstverständlich, dass er zurückgeht, dass er sucht, auch wenn es ein Einzelnes ist. Vers 5, und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Jesus sucht nicht nur, sondern wenn er findet, hat er volle Freude. Und er nimmt das Schaf, es steht nirgendwo, dass er das Schaf zurechtweist, korrigiert, sagt, dass es seine eigene Schuld ist, dass es in der Situation ist, weil es ist ja davongelaufen. Na, wir lesen, dass er es nimmt und auf seine Schultern legt. Er trägt es durch seine Kraft. Das Schaf kann sich einfach ausruhen auf der Liebe und der Kraft des Herrn. Und er trägt es nach Hause, in die Sicherheit. Nicht nur, dass er alles macht und sich freut, sondern er ruft dann noch alle zusammen, die er kennt, Freunde, Nachbarn, und sagt, freut euch mit mir. Also wenn man nicht wirklich eine Freude hat, dann macht man das nicht, oder? Jeden Bescheid sagen. Wenn du irgendwas verloren hast, du findest es, rufst du dann jeden an und sagst, hey, ich habe wieder gefunden, was ich verloren habe. Nein, aber der Herr hat so große Freude darüber, dass er diese Freude teilen muss. Und er sagt uns dann in Vers 7, ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Weißt du, kein einzelner Mensch ist für Jesus das, was man manchmal im Allgemeinen oder in der Wirtschaft als verkraftbaren Verlust bezeichnen würde. Solange auch nur ein Einzelner in der Wildnis der Sünde verloren ist, geht er ihnen nach, bis er ihn findet. Im Vers 4 ist gestanden, er geht zurück und sucht nach dem, was verloren ist, bis er es findet. Er gibt nicht auf, er wird nicht müde. Es wird ihm nicht zu viel. Er sucht, bis er es findet. Und das ist die Sichtweise, die der Herr von verlorenen Menschen hat. Das ist, wie er sie sieht. Und ich glaube, er möchte das heute mit uns teilen, dass wir auch die Menschen in unserer Familie, in unserem Freundeskreis, in unserem Bekanntenkreis, die den Herrn noch nicht kennen, dass wir sie so sehen. Wie Schafe, die verloren sind, aber denen der gute Hirte liebevoll nachgeht, um sie durch seine Kraft zu finden, zu retten und somit seiner Herde hinzuzufügen. Das ist, wofür sein Herz schlägt. In diesen Versen, die wir gelesen haben, in Lukas 15, wird dreimal über die Freude des Hirten und des Himmels gesprochen. Darüber, dass jemand, der verloren war, vom guten Hirten gefunden wurde. Was für eine Freude. Das ist das Verlangen des Herrn, dass die Verlorenen gefunden werden. Der Herr hat mir erinnert, jetzt gerade vorher, dass in Petrus ein Vers steht diesbezüglich. Ich glaube, es ist 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9. Wo früher darüber gesprochen wird, dass über die Wiederkunft des Herrn, und dass manche sagen, ja, das hören wir schon ewig so wann. Seit unsere Väter entschlafen sind, redet man schon davon und der Herr ist noch immer nicht gekommen so hat. Was ist damit los? Und Petrus sagt zu ihnen, eines in Vers 8, eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde, für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Und Vers 9, es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Der Herr möchte alle Schafe in seiner Herde, in seinem Stall haben. Und deswegen, glaube ich, legt es uns auch aufs Herz, dass wir für diese Menschen beten. Weißt du, sie müssen das Evangelium hören. Man muss mit ihnen das Evangelium teilen. Zur richtigen Zeit, in der richtigen Art und Weise, durch die Weisheit des Herrn. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir vorher beten. Dass wir beten, dass der Herr ihre Herzen berührt, dass der Herr ihnen begegnet, dass er uns die Gelegenheit schenkt, dass er uns die Weisheit gibt, dass er uns Gunst gibt mit dieser Person. Und der Heilige Geist weiß genau, wie er wirken soll, weil es gibt verschiedene Gründe, warum manchmal Leute ablehnend wirken gegenüber dem Evangelium. Oftmals ist, weil sie vielleicht mit Religion schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie verletzt worden sind. Und sie kennen den Herrn nicht. Sie haben noch nie das wahre Evangelium gehört. Sie wissen nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen Religion und Glauben. Und deswegen machen sie dann sofort zu und sagen, nein, das ist nichts für mich. Aber der Herr weiß, wie er sie erreicht. Er weiß, was es braucht. Und er geht ihnen nach, bis er sie findet. Preist den Herrn. Unser Herr ist so gut. Amen. Und weißt du, irgendwie finde ich das, ich muss zugeben, ich hab eine Affinität für Schafe. Ich finde Schafe einfach entzückend. Aber es ist ein schönes Bild, dass der Herr uns als so eine Tiere für dieses Bild, diese Tiere gewählt hat, für uns. Weil Schafe sind immer etwas, ein Tier, auf das man achtet. dass man weidet, dass man umsorgt. Es ist kein wildes Tier, was einfach irgendwo allein lebt, ohne Hirten, sondern es ist ein Tier, was geliebt ist. Und was in Jesus Christus haben wir den besten Hirten aller Zeiten. Und ich möchte euch zum Abschluss, das habe ich ja vor einigen Jahren zufällig mal gesehen, es gibt ja sehr viele Darstellungen, man versucht in der Kunst Jesus irgendwie darzustellen, sei es durch Statuen oder Bilder oder so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung diesbezüglich. Immer wenn ich sowas sehe, denke ich mir, es kommt zu kurz. Meiner Meinung nach kann man nicht Gott, der Mensch worden ist und perfekt war, akkurat genau darstellen. Meiner Meinung nach ist das nicht möglich. Aber vor einigen Jahren habe ich dieses Bild gesehen, was bisher das Bild war, was mir am meisten gefallen hat. Wo ich denke, das kommt vielleicht annähernd dahin, wie ich mir zumindest Jesus vorstelle. Das ist auf der nächsten Folie. Ah, okay. Da sehen wir Jesus, den guten Hirten, mit dir. Es ist wie wenn du und Jesus ein Selfie genommen hättet. Und was mir so gefällt, ist die Freude in seinem Gesicht. Die Freude in seinem Gesicht darüber, dass er dieses Lamm gefunden hat. Dass er es hält, dass er es trägt. Dass er voller Freude ist. Dass keine Verurteilung, keine Schuldzuweisung aus seinem Mund kommt oder in seinem Gesicht ist. Sondern dass man diese Freude in seinem Gesicht sieht. Diese Liebe zu dem Lamm. Und in Jesaja 40,11 steht als Prophetie damals über den Messias. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er im Arm tragen und sie auf seinen Schoß halten. Die Mutterschafe wird er freundlich leiten. Ist nicht schön, wie beschrieben ist, wie liebevoll der Herr ist und wie persönlich. Er behandelt die Lämmer anders als die Mutterschafe, weil er weiß, was jeder Einzelne braucht. Und so ist der gute Hirte, er kennt dich persönlich. Seine Liebe zu dir ist fürsorglich und von aufrichtigem Herzen und vor allem unendlich. Der gute Hirte ist stets bei dir, wie wir im Psalm 23 lesen. Selbst wenn wir durchs dunkle Tal gehen, selbst wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, der Herr ist bei uns. Er tröstet uns, er führt uns, er leitet uns. Danke, Herr. Danke, Herr Jesus, dass du dieser gute Hirte bist. Danke, Herr, dass du voller Liebe und Erbarmen bist. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns nachgegangen bist. Und dass du uns gesucht hast, bis du uns gefunden hast, Herr Jesus. Danke, dass du uns in deine Arme genommen hast. Dass du uns zu deiner Herde hinzugefügt hast. Dass das alles dein Werk war. Dass es deine Liebe war. Dass es deine Kraft war, die uns errettet hat. Und danke, Herr, dass wir wissen können, dass du von nun an, wo wir von neuem geboren wurden, dass du unser guter Hirte bist, alle Tage unseres Lebens, dass du immer vor uns hergehst, dass du den Weg bereitest, dass du Gefahren aus dem Weg räumst, dass du nur die besten Absichten für uns als deine geliebten Schafe hast. Danke, Herr, dass du uns befähigst, immer deiner Leitung zu folgen, Herr Jesus. Dass wir durch dein Wort erkennen, was dein Wille ist. Dass wir durch die Führung des Heiligen Geistes bestätigt kriegen, was du für uns geplant hast, Herr Jesus, weil du hast große, wunderbare Dinge für uns geplant. Und du möchtest mächtige Dinge durch unsere Hände wirken, weil du in uns lebst, Herr Jesus. Danke, Herr, dass wir es zulassen, dass wir jeden Tag von dir geliebt werden. Und danke, Herr, dass du auch, wie wir gelesen haben, denjenigen, die noch nicht in der Herde sind, die verloren sind, die eigentlich noch dir suchen, ohne es zu wissen, dass du ihnen nachgehst und dass du sie findest, Herr Jesus. Ich möchte in dieses Gebet besonders diejenigen einschließen, in die Familien oder in Freundeskreis, Bekanntenkreis von uns hier heute, die vielleicht noch dich noch nicht kennen, Herr Jesus. Danke, dass du ihnen nachgehst. Danke, Herr, dass du dich ihnen offenbarst. Danke, Herr, dass du sie beschützt vor dem Bösen und dass du sie findest, Herr Jesus. dass du sie erlöst, dass du sie errettest. Danke, Herr, dass wenn du uns diesbezüglich verwenden willst, dass wir bereit sind dazu und dass du uns, dass wir wissen können, dass wir vertrauen können darauf, dass du uns zugerüstet hast, dass du uns ausgestattet hast, Herr. Dass du uns gesalbt hast, dass du uns deine Weisheit schenkst, Herr Jesus. Wir danken dir dafür. Danke, Herr, für deine Liebe und für deine Gnade, die jeden Tag neu ist. In Jesu Namen. Amen.